Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler und Jurist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und naja, am Ende einer solchen Woche, wer sollte da anders zu Gast sein als Albrecht von Lucke? Lieber Albrecht von Lucke, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich riesig, Herr Frenzel. Vielen Dank.
Gibt viel zu besprechen, mit Blick auf die politische Lage, mit Blick auf das, was passiert ist. Wir sortieren hier wie immer für Sie die Themen des Tages. Und ich fange mal mit etwas an, was vielleicht auch im Rest der Republik zum Schmunzeln führt oder zum, ich weiß nicht, was die Berliner sich dabei gedacht haben. Es gibt eine neue Berlin-Werbekampagne. Man kennt das ja so von den Bundesländern, ne, und Stadtstaaten, dass die dann gerne so Kampagnen machen, ne? Weltberühmt die Kampagne Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch. Mittlerweile ist die ja auch geändert und heißt The Land. Und Berlin hat jetzt was Neues. Wir können unfreundlich, aber auf die nette Art, wird jetzt überall plakatiert.
Ja, ich bin ja 35 Jahre mittlerweile in Berlin. Das trifft ja, wenn man sagen würde, ist das ein Bekenntnis der Ehrlichkeit. Ob es sehr klug ist, man hätte man es einfach halten können, wir können auch anders. Das würde zum Berliner passen, fällt einem spontan ein. Aber wenn ich höre, dass Württemberg mittlerweile The Land heißt, muss ich Ihnen sagen, dann finde ich ja die Berliner da fast schon originell.
Mhm. Sie kommen ursprünglich gebürtig aus Ingelheim, Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz, ja. Mhm.
Gibt es da eine Kampagne eigentlich?
Nein, das ist jetzt eine Überrumpelung. Ich wüsste nicht. Ich meine, die Kampagne von Rheinland-Pfalz war jahrelang Helmut Kohl, wenn ich so sagen darf. Insofern politisch stand gewissermaßen der Kanzler Birne, spöttisch ja benannt.
Saumagen.
Übrigens Saumagen, Bimbis und später. Aber natürlich in völliger, fataler Herabwürdigung von links, von Spiegel und all den, die so daran kranken, dass der Kanzler dann zum fast Ewigen wurde. Gewissermaßen war das die Kampagne. Nein, gewisserweise immer Ingelheim, meine Heimatstadt, die Rotweinstadt, aber auf der anderen Seite Böhringer. Also es war ein Land, gewissermaßen Rheinhessen hat, glaube ich, immer sehr reüssiert mit der Bodenständigkeit, Wein. Ja, da müsste man noch nach Mainz gucken. Weib und Gesang oder so, weiß ich, Woiwurst und Gesang. Gesang war so ein Slogan meiner Kindheit, dass man, glaube ich, den, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr sich traut zu sagen.
Ich möchte fast annehmen.
Heute wäre das nicht mehr PC.
Nee.
Aber es heißt doch Woi, weg und Gesang. Ich will nichts Falsches sagen. Also Sie überrumpeln mich hier
Also das ist jetzt erstmal einfach eine schöne Rechercheaufgabe. Ich glaube, das schaffen wir noch, so innerhalb dieser Radiostunde, 30 Minuten Podcast, das rauszufinden, die Werbekampagne von Rheinland-Pfalz. Vielleicht kann man
darüber. Ist aber uralt. Ich bin ja schon so lange weg. Die ich jetzt bringe, also die neue wäre mal interessant, würde mich interessieren.
Mhm. Kriegen wir raus. Und andere Dinge kriegen wir auch raus heute im Gespräch hier mit Albrecht von Lucke, wenn wir auf die Themen des Tages schauen. Natürlich an dem ersten Tag nach München, nach diesem vereitelten wahrscheinlich Attentat, das dort stattfinden sollte, aber natürlich auch mit Blick auf die politische Debatte nach den Landtagswahlen und was sich da alles so tut, vor allem natürlich bei Union und SPD. Da ist nämlich einiges gerade los. Schön, dass Sie heute dabei sind. Schönen guten Tag. Gestern früh kam der Schock so etwa 9:10, Schüsse in der Münchner Innenstadt in der Nähe des israelischen Generalkonsulats, auch in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums. Ein junger Mann, wie wir dann später erfahren haben, ein Österreicher, ein 18-jähriger Österreicher, war dort mit einem Bajonettgewehr aufgetreten, gesehen worden und dann von der Polizei gestellt. Er öffnete das Feuer auf die Polizei, das Gegenfeuer der Polizei tötete dann diesen jungen Mann. Es ist ein Mann, Albrecht von Lucke, bei dem man dann erfahren hat, dass gegen ihn schon ein Verdacht vorlag. Er könnte Islamist sein, er könnte eine Mitgliedschaft im IS haben. Ein Verdacht, der ermittelt wurde, der dann nicht weiter verfolgt wurde in Österreich, weil es wohl nicht genug weiteren Anlass gab. Die Bild titelt heute wieder ein Islamist und verbindet das mit Solingen, 13 Tage nach Solingen. Ist das eine richtig gezogene Linie?
Nein, das ist es sicherlich nicht. Man muss allerdings an eines noch erinnern. Es war auch dezidiert am 52. Jahrestag des Attentats auf die israelischen Sportler auf der Olympiade 72. Also die Annahme, dass das eine Radikalisierung gewesen ist bei diesem Mann, das ist wohl eindeutig. Es ist aber der große Unterschied, und darauf kommt es an, abzustellen, gerade in der gewaltigen Debatte, die sich mittlerweile ja auch als eine Antimigrationsdebatte darstellt. Also harte Abschiebungsforderungen seitens der CDU ultimativ vorgebracht, die ganz ersichtlich auch natürlich die Ampel unter Druck und in die Zwangslage in die Zange zu nehmen. Es ist in diesem Fall eben kein Migrant gewesen. Es war ein Mann, der in Österreich selbst radikalisiert wurde. Also ein Mann, der zum Islamismus kam. Und das zeigt zunächst einmal die ganze Breite dieses Problems. Wir haben es also nicht mit einem Problem der Migration zu tun und der Einwanderung, sondern es ist ein Problem, was auch auf demokratischem Boden wächst. Und das können wir ja auch auf Deutschland beziehen. Also Äußerungen und große Demonstrationen mit dem Slogan Kalifat ist die Lösung, die wir noch vor kurzem in Demonstrationen auf deutschem Boden gesehen haben, zeigen, dass das auch eine Gefahr ist, die eben nicht durch Abschottung zu bewerkstelligen ist. Da geht es um eine viel grundsätzliche Herausforderung. Es geht um die Notwendigkeit, die Demokratie zu stärken, Menschen zu integrieren, auf den demokratischen Boden zu bringen. Und da sehen wir natürlich ungeheure Probleme, die über bloße Abschottung weit hinausgehen.
Wobei man natürlich da auch einen Zusammenhang herstellen kann, wenn man will. Denn diese Aufgabe, die Sie da gerade beschreiben, ist ja keine leichte. Die erfordert, weiß gar nicht, wo es anfängt. Das fängt bei der Bildung an, das fängt bei Sozialarbeit an, das fängt dann bei Polizeibehörden an, bei denen man sich natürlich auch wünscht, sobald jemand als potenzieller Gefährder identifiziert ist, dass man dann nicht nur einmal kurz hinschaut und dann wieder wegschaut. Wir hatten viele Fälle dieser Art, Anis Amri wahrscheinlich das berühmteste Beispiel, wo man hingeschaut hat und dann wieder weggeschaut hat, der Attentäter vom Breitscheidplatz. Aber gerade angesichts der Tatsache, dass wir ja den Staat überfordert erleben angesichts dieser großen Aufgabe, könnten natürlich manche zu dem Schluss kommen, wenn wir sowieso schon diesen homegrown Terrorism, also Menschen, die sich hier radikalisieren, wenn sie hier geboren sind, wenn sie Staatsbürger sind, Österreicher, Deutsche, wenn wir da schon diese Aufgabe haben, wie gut können wir bewältigen, wenn dann noch Menschen zuwandern mit solchen Problemlagen und häufig, und das wird man vielleicht da genau untersuchen müssen, ist es ja ein Mix, es ist ja dann nicht nur Radikalität, es sind psychische Probleme, es sind eigene Gewalterfahrungen, die man möglicherweise im Heimatland, im Fluchtland gemacht hat. Also kurzum, diese Frage, schaffen wir das, wenn wir schon bei den Menschen, die sich hier radikalisieren, das offenbar nicht schaffen?
Ja, absolut. Ich will das auch keineswegs gegeneinander ausspielen. Das ist ganz entscheidend. Also um so einen Punkt zu bringen, irreguläre Migration, die nicht kontrolliert wird, bei der man nicht weiß, wer ins Lande kommt, ist ein Problem, um es ganz klar zu sagen. Wir müssen dem Umstand wehren, dass momentan die Kontrollen nicht hinreichend sind. Und ein zweites Problem kommt hinzu, dass Menschen, die nach Deutschland kommen und sich dann als Islamisten herausstellen, kaum abschiebbar sind, überhaupt Kriminelle nicht. Das ist ein Problem. Aber wenn der Eindruck erweckt wäre, das ist das Problem als solches, also mit dem ursäglichen oder unsäglichen Satz, die Migration ist die Mutter aller Probleme, das ist der Seehofer-Satz gewesen, dann verkennt das und geht den wirklichen Problemen nicht an die Wurzel. Zum einen muss man eines feststellen, die Migration ist eine, die durch ganz andere, und da kommt die internationale Komponente ins Spiel, durch ganz andere Probleme massiv gesteigert ist bereits und noch gesteigert sein wird. Also, um es mal deutlich zu sagen, das, was momentan, und das finde ich dramatisch, kaum im Gespräch ist, die gewaltige ökologische Katastrophe, die ja weiterläuft. Wir haben gerade heute wieder die Befunde, dass wir wieder das heißeste Jahr seit Menschen oder seit Aufzeichnungsgedenken sind. Wenn es vielleicht auch in diesem Jahr in Deutschland nicht das allerheißeste gewesen, wir holen ja manches nach, es war zeitweilig kühler, aber insgesamt im globalen Mittel treten die Katastrophen, die Meldungen gerade in anderen Regionen auf. Also das heißt, das Problem bleibt. Es führt dazu, dass das Leben in erheblichen Regionen der Welt immer unmöglicher wird und dass Flucht und Migration ein Jahrhundertthema bleiben werden, ja sogar noch stärker werden. Das heißt, da kann die pure Abschottung, wenn sie nicht völlig menschenunfreundlich vonstatten geht, nicht die Lösung sein. Wir müssen andere lösen. Früher gab es mal den Begriff, der auch sehr schnell in Misskredit geriet, der Fluchtursachenbekämpfung. Das wurde immer gebracht in Gegensetzung zu Asyl und dergleichen oder auch Integration, weil man sagte, man muss es an den Ursachen lösen. Das war oftmals ein Abschiebeargument. Mhm. Aber faktisch kommen wir nicht dran vorbei, dass wenn wir diese verheerenden Menschenrechtsfragen lösen wollen, dass wir in den internationalen Beziehungen viel mehr investieren müssen. Und da kommt auch die zweite Komponente dieses Anschlages jetzt in München zum Tragen. Wir dürfen ja die dramatische Lage in Nahost nicht vergessen. Die Tatsache, dass es vor dem, genau wie Sie sagten, vor dem israelitischen Konsulat stattfand, am Tage des Anschlags von 72, spricht sehr dafür, dass die Palästina-Frage, dass die heikle, untertrieben, die dramatische Situation auf beiden Seiten, Morde an den Geiseln, dramatische Morde, aber natürlich auch die ungeheuer menschenrechtsverheerende Lage in Palästina, in Gaza, dass sie durchschlägt. Und diese Lage ist eine, wo auch natürlich ein Staat mit seinen Mitteln ganz, ganz schnell an Grenzen kommt und wo es umso mehr darauf ankommt, und das halte ich für die zentrale Frage, denn wir werden der Probleme auch da nur ganz schwer Herr werden, dass ein Staat umso mehr in Aufklärung setzt, demokratisch versucht, den Menschen dann doch deutlich zu machen, dass eines zu verhindern ist, übrigens mit vielen, vielen Mitteln, auch polizeilichen, dass bei aller Problematik im Globalen die demokratische Zivilität einer Gesellschaft gewahrt werden muss. Und das scheint zunehmend unter Druck zu geraten.
Man kann mit Blick auf München sagen, das Gute ist, es ist nichts Schlimmeres passiert. Der Täter kam nicht überhaupt dazu, das zu tun, was er offenbar vorhatte oder was er möglicherweise vorhatte. Markus Söder, der Ministerpräsident, hat es auch so zusammengefasst. Es ist niemand verletzt worden, nur der Täter ist ausgeschaltet worden. Markus Söder, der auch gleich hier noch in dieser Sendung eine Rolle spielen wird, denn der hat am Abend auch noch andere Dinge gesagt, die auf jeden Fall einer Betrachtung wert sind. Albrecht von Lucke heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages und auch möglicherweise auf die Ärgernisse des Tages. Können wir vorstellen, dass manche in der Union denken, immer Ärger mit Markus. Er war doch schon ruhig und jetzt sagt er das.
Wir haben jetzt zwei, vielleicht sogar drei sehr gute Kandidaten, die Union haben könnte in der Akzeptanz der Bevölkerung. Und wir werden am Ende eine gute Lösung finden. Ich bin total überzeugt und fest entschlossen, dass wir das gut gemeinsam hinbekommen. Und vor allen Dingen auch, dass unser Ziel ist, die Ampel abzulösen. Das steht an oberster Stelle. Und da bin ich bereit dazu, ja, ob als Ministerpräsident oder Kanzlerkandidat, eins von beiden.
Markus Söder, gestern im Heute-Journal, lieber Albrecht von Lucke, der Mann, der uns doch schon erklärt hatte, nein, das war's jetzt, Bayern ist sein Platz und jetzt irgendwie hat es so, weiß ich nicht, wenige Tage gedauert aus ersten deutlichen Andeutungen, dass er jetzt das K-Wort, die Kanzlerkandidatur, offen in den Mund nimmt. Schon interessant, diese Wahlkampfhilfe für die SPD.
Die geht sogar noch tiefer, die geht viel tiefer, da komme ich gleich drauf. Aber das betrifft die strukturell-strategische Frage, die er nämlich in erstaunlicher Weise auch schon klar gemacht hat, wie er sich positionieren will. Aber mal zur Sache, zur Person. Mich wundert das gar nicht. Mit Seehofer, an die Worte Seehofers erinnert, ein von Ehrgeiz zerfressener Mann wie Markus Söder, der nun, ich kann es sogar verstehen, sich über das kleine Bayernland längst hinausgewachsen weiß, der sich langweilt, immer wieder große Söder-Ostereier als kleines Gimmick beispielsweise präsentiert und sich also mit ungeheurer digitaler Kompetenz in jedes Werbephänomen stürzt, ein Bildchen, Selfie jeden Tag aufs Neue bringt, der ist ersichtlich natürlich nach wie vor der Meinung, und das geben ja, muss man auch deutlich sagen, seine Werte ausdrücklich her, der Mann zu sein, der berufen ist, jetzt den Kanzlerkandidat abzugeben. Nur, die Ironie besteht doch darin, hätte er das, was er jetzt gemacht hat, wie Sie sagten, vor wenigen Tagen bereits, sich frei auf freier Flur hinzustellen und sagen, ich bin bereit, hätte er das 2021 gemacht und nicht die CDU quasi fast in die Falle gelockt, indem er sagte, ich übergebe die Entscheidung in das Präsidium der CDU, ihr müsst morgen entscheiden, wen ihr wollt, was natürlich bei denen dazu führte, dass sie sich für ihren eigenen Kandidaten, Herrn Laschet, entschieden, um dann den Spieß umzudrehen, zu sagen, Söder, ich akzeptiere es nicht, es in die Fraktion gab, dann den ganzen Kladderadatsch es gab, der dann dazu führte, dass tatsächlich ja auch gegen die Meinung durchaus in der CDU, der damalige starke Mann Wolfgang Schäuble sagte, wir müssen an unserem Kandidaten festhalten. Und jetzt kommt der Punkt, Söder es in keinster Weise akzeptierte, Laschet sturmreif geschossen hat. Meiner Überzeugung nach hätte Laschet die Wahl trotz seines fatalen Lachens in der Flucht gewonnen. Wenn nicht Söder ihn ständig vorgeführt hätte, hätte er sich an nur einen Gedanken, hätte sich an die Seite von Laschet gestellt, gesagt, ich, Markus Söder, stehe klar an der Seite der CDU und an diesem Kandidaten, ich bin bereit, ihn zu stärken, dann hätte er Laschet diese Wahl gewonnen. Ja. Warum sollte die CDU jetzt und Herr Merz persönlich die Veranlassung haben, und das sieht Söder natürlich, deswegen geht er mit aller Vehemenz jetzt vor und sagt, ich will, warum sollte Herr Merz, der zwei ganz ordentliche Ergebnisse in Thüringen und Sachsen erzielt hat, der in aller Voraussicht nach mit seinem Kandidaten in Brandenburg die CDU gestärkt vielleicht sogar aus dem Landtagswahlrennen herausbringen, die Entscheidung jetzt, die ja ansteht, die ist angekündigt, jetzt zugunsten eines Markus Söders treffen?
Naja, es gibt ja das Vorbild, ja, das berühmte Frühstück in Wolfratshausen, als Angela Merkel damals gesagt hat, Edmund Stoiber, okay, Sie haben den Vortritt, Sie haben die besseren Chancen, machen Sie das. Der kleine Unterschied ist natürlich, dass Angela Merkel damals gerade am Anfang ihrer CDU-Führungskarriere war, gerade relativ kurz, erst CDU-Vorsitzende, ich glaube Ende 40 vielleicht bestenfalls, noch nicht mal Anfang 50 war, also wusste, ich habe noch Zeit. Friedrich Merz hat natürlich keine Zeit mehr, bei dem ist klar, er wird entweder jetzt Kanzlerkandidat und damit dann eventuell Kanzler oder halt nicht mehr.
Ja, und vor allem gab es eben nicht die Tatsache, dass der und eben gleiche CSU-Kandidat, potenzielle Ministerpräsident jedenfalls, Söder dem anderen Kandidaten die Wahl verhagelt hat. Und damit die CDU um die Chance, das hat die CDU nicht vergessen. Und es kommt noch ein zweites hinzu. Als Merkel damals antreten wollte, war der sogenannte Antenpakt, dem ja interessanterweise Friedrich Merz damals auch angehörte, mit Koch, dem damaligen hessischen Minister, als dem starken Mann, völlig gegen eine Kandidatur von Merkel. Es gab eine Allianz, die Merkel ja nicht aus freien Stücken nach Wolfratshausen hat fahren lassen, sondern quasi in einer Nacht- und Nebel-Aktion, bevor die eigenen Leute sie gestürzt hätten.
Quasi, ja.
Ja, aber sie hat es zur Überraschung dann über Nacht und Nebel gemacht, hat dann Stoiber gesagt, auch interessante Pointe, ich mache dich zum Kanzlerkandidaten, Aber wenn du es nicht schaffst, steht die Entscheidung, danach werde ich Parteivorsitzender und bleibe sie und ich werde auch Fraktionsvorsitzender. Damit war Friedrich Merz infolgedessen aus dem Rennen. Das heißt, sie hat es auf dem letzten Drücker abgewendet, dass sie möglicherweise durch die eigenen starken Leute quasi coram publico abgewendet wurde. Das ist eine völlig unvergleichbare Situation. Jetzt kommt ein letztes hinzu, weil ich sagte, die strategische Sache. Mhm. Also, ein Markus Söder, der bereits im Vorfeld dem potenziellen Kanzlerkandidaten sagte als CSU-Chef, wir werden jedenfalls eines zu verhindern wissen, und das sagte er schon wieder aus der Position des Ministerpräsidenten, dass es in keinem Fall eine Koalition mit den Grünen geben wird, reduziert schon jetzt die Chancen einer CDU im Wahlkampf und vor allem danach strategischen Chancen eines zukünftigen Kanzlerkandidaten, nämlich der ja dann Friedrich Merz vielleicht heißen wird. Ich sehe nicht, dass Hendrik Wüst, gerade wenn es, wir sprechen ja gleich drüber, möglicherweise sehr schnell zu Bundestagswahlen kommt, dann würde Wüst noch gar nicht stark genug sein. Und Merz hat eine Hausmacht jetzt in dieser Partei. Er reduziert die ohnehin maximal reduzierten Koalitionschancen einer CDU-CSU im Vorfeld der Bundestagswahl faktisch eigentlich auf die SPD. Ja. Wenn möglicherweise die FDP sogar aus dem Bund bleibt, Absagen an Linkspartei, an AfD, auf der Bundesebene an Bündnis Sahra Wagenknecht sowieso und jetzt noch an die Grünen. Das macht dann eines Tages das Regieren für die SPD ziemlich leicht, denn die wird bei allen Verlusten dann möglicherweise die letzte Koalitionspartner sein. Aber die Verhandlungsmöglichkeiten für einen Friedrich Merz, die kann sich freuen, die SPD, weil sie die einzige ist. Friedrich Merz hat dann nicht mehr allzu viele Optionen zu verhandeln.
Ja, also interessante Gedankenspiele. Lassen Sie uns die in der Tat gleich nochmal genauer aufnehmen. Ich würde nochmal gerne kurz bei dem Mann bleiben, über den wir jetzt gerade auch schon viel gesprochen haben. Friedrich Merz, der ja gerade als CDU-Vorsitzender, als Oppositionsführer durchs Land tingelt, auch gerade natürlich durch Brandenburg, wo er am 22. September gewählt wird. Und da hat er gestern einen Auftritt gehabt. Er hat für einige Aufregung gesorgt, auch in den sozialen Netzwerken. Da haben ihn viele kritisiert für eine Aussage, die ich Ihnen gerne in 16 Sekunden Auszug an dieser Stelle mal vorspielen möchte.
Schaut euch mal die Konsequenzen an, die das hat. Schaut euch mal die Schulen an, schaut euch die Wohnraumsituation an, schaut euch die Universitäten an, schaut euch die Krankenhäuser an, schaut euch die Arztpraxen an, schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert wird.
Das hat Friedrich Merz gesagt. Darauf haben, bevor Sie reagieren, lieber Albrecht von Lucke, viele gesagt, das könnt ihr doch nicht so aus dem Kontext herausziehen. Das ist doch nur eine Aussage gewesen. Er hat zum Beispiel auch Folgendes gesagt.
Die Mehrheit derer, die zu uns kommen und die schon lange hier sind, sind in dieses Land gut integriert. Und viele sind mittlerweile zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. In vielen Betrieben, in Krankenhäusern, in Gastwirtschaften, im Hotelgewerbe, in vielen Bereichen könnten wir heute gar nicht mehr ohne diejenigen arbeiten und leben, die seit einigen Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten bei uns sind, zum Teil in zweiter, dritter und vierter Generation. Das sind zum ganz großen Teil fantastische Menschen.
Das war beides mal Friedrich Merz. Jede Aussage für sich steht für sich. Kann man das so machen wie ein Friedrich Merz? Finden Sie die Rhetorik in Ordnung?
Nein, ich finde sie keinesfalls in Ordnung. Ich könnte ganz andere, noch viel dramatischere Beispiele von Friedrich Merz bringen. Der erste Satz, ein typischer Merz. Er überzieht immer wieder, muss dann Sachen auch revidieren, zurücknehmen. Ich erinnere daran, dass er vor kurzem noch gesagt hat, wir nehmen zukünftig keinerlei Syrer und Afghanen auf. Mhm. Was natürlich faktisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Abschaffung des Individualrechts auf Asyl gleichkommt. Da muss man schon den Asylparagrafen grundsätzlich ändern. Aber es ist im Kern rechtlich völlig haltlos. Er hat diverse solche Aussagen getätigt. Das ist ein typischer Merz, der ihm dann, und das zeigt das ganze Dilemma, einerseits auf die Füße fällt, deutlich macht, dass er ein Getriebener der AfD ist, der selbst dann zum Teil mit populistischen Maximen versucht, den Rahmen abzugreifen. Denken wir an die Äußerung, Migranten nehmen gewissermaßen den Deutschen die Gebisse weg, weil sie die Zahnarztpraxen besetzen und Deutsche keine Zahnarztmedizin geben. Das sind alles Äußerungen, die in der Hinsicht fatal sind, weil sie quasi der AfD in die Hände spielen. Aber es ist Teil eines gegenwärtigen Versuchs in Überbietung, die Ergebnisse von Thüringen und Sachsen umzusetzen. Und das Interessante, es verfängt ja. Denn wenn Sie sehen, in welcher Kettenreaktion mittlerweile Herr Lindner den Ball aufgenommen hat und gesagt hat, die Menschen haben die Schnauze voll mit dieser Migrationspolitik. Wir setzen jetzt, genauso wie Merz, der Ampel gewissermaßen die Pistole auf die Brust gesagt hat und ultimativ gesagt hat, wenn ihr unsere Verschärfungspositionen, die auch übrigens verfassungsrechtlich hochproblematisch sind, wenn ihr die nicht annimmt, sind wir aus den Verhandlungen raus. Nur gepolt auf eine Brandenburg-Wahl, die in Kürze ja erfolgt, am 22. September. Und die FDP zieht voll mit und sagt, sich aus der Affäre ziehend, ja, SPD und Grüne müssen endlich Farbe bekennen, wir ziehen uns sonst auch aus der Affäre. Mhm. Mit Kubicki gesagt, die Ampel hat die Legitimation verloren. Damit will ich sagen, es ist eigentlich, und da kann sich eine Partei schon Hände reiben, zurücklehnen, das Regieren mit Regieren der AfD. Die AfD ist mit am Start und die Politik wird populistisch verschärft. Und es macht Merz Ja, in manchmal sogar sehr ungeschickter Weise, weil er Sachen zurücknehmen muss und dann alle Populisten sagen können, seht ihr, die CDU, CSU kneift, wir würden es durchsetzen.
Die Taz hat das letzte Woche so kommentiert, die AfD regiert, ja, indem sie die Agenda diktiert. Man könnte natürlich aber auch sagen, es ist offenbar eine Problemagenda da und wie das so mit Problemagenten ist, da gibt es eine wahre Substanz und dann gibt es natürlich auch eine Verstärkung durch die Debatten. Und politische Parteien nehmen das auf. Beispiel Klimawandel. Wir hatten eine Phase, da war das Urthema der Grünen. Und weil es so virulent war und in der Bevölkerung so nachgefragt wurde, haben dann am Ende alle gesagt, wir sind übrigens auch für mehr Klimaschutz. Ja, also wenn wir wieder bei Markus Söder sind, der die Bäume umarmt hat.
Ich widerspreche da gar
aber,
nicht.
Aber ne, also insofern ist es natürlich auch ein Stück weit Reflex. Politik, wie sie ist. Und idealtypisch könnte man sagen, Problem erkannt. Ja. Die etablierte Politik, und das ist ja nun mal die Union allen voran, nimmt sich des Themas an und ein Friedrich Merz probiert sozusagen rhetorisch klarzumachen, wir haben kein Problem mit Menschen, die nicht biodeutscher Herkunft sind, aber und dann eben rhetorisch diese andere Flanke aufmacht.
Das Problem ist dabei und das ist für mein Menschen das eigentliche Problem. Ich habe da lustigerweise im Vorfeld den Satz schon gesagt, die Migration und so ist die Umsetzung, ist die Mutter aller Probleme. Er sagt ja nichts anderes. Er tut ja, er weckt ja den Eindruck, als die unsere Situation im infrastrukturellen Bereich, die Verrottung von Bahnen, auch von Schulen, alle der Migration geschuldet werden, ist ja eine absurde Folge oder Konsequenz und Ableitung. Als gäbe es eine Konditionalität in diesem Problem. Da müsste er schon ehrlicherweise sagen, dass auch tatsächlich in der langen Ära Merkel ganz andere Probleme dazu geführt haben, dass Infrastruktur nicht aufgebaut wurde. Ich spreche gar nicht beispielsweise vom Digitalen, das Merkel als große Agenda versprochen hat. Das ist das Problem. Und in der Sache gebe ich Ihnen natürlich völlig recht. Man muss leider übrigens auch der Ampel den Vorwurf machen, dass sie die Migrationsproblematik 2 Jahre lang, trotz der Warnung aus Kommunen und vielen anderen Seiten, nicht in der Dimension angepackt hat, wie es erforderlich wäre. Aber immerhin hat sie manches gemacht, auch übrigens Probleme, die alle aus der Ära Merkel stammen. Das ist ganz klar. Es sind die Probleme auch seit 2015. Aber das Problem besteht natürlich dann in zweierlei Hinsicht. Entweder musst du es richtig anpacken, das hat die Ampel zu wenig gemacht, auch wenn sie den Versuch macht, den ich ja für richtig halte, eine Kontrolle an den Grenzen Europas zu bewerkstelligen. Sie ist offensichtlich in weiten Teilen gescheitert. Die Menschen kommen trotzdem in großem Maße zu uns. Und ein zweites Problem, und das macht Merz für meine Stelle genauso falsch wie Olaf Scholz. Wenn du dann Versprechungen tätigst, Olaf Scholz Wort vor einem Jahr im Kopf, wir müssen endlich im großen Stil abschieben und den Menschen nicht erklärst, dass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber gar nicht möglich ist, dann wächst du Erwartungen, die du anschließend nur brechen kannst und das fällt dann natürlich voll zu deinen Lasten, geht zu deinen Lasten aus und spielt den Populisten in die Hände.
Das ist wahr und man muss zu dieser ersten Merz-Aussage, die wir gehört haben, also wo er beschreibt, wie die Migration das Land überfordert, als er da die Krankenhäuser und andere Bereiche des Gesundheitsbereichs genannt hat. Da haben natürlich auch viele schon zu Recht darauf hingewiesen, schaut euch mal um in den Krankenhäusern und gerade auch im Pflegebereich. Also wenn man da mal alle Menschen wegdenkt, die da arbeiten, die zugewandert sind oder eine Zuwanderungsgeschichte haben, ich glaube, dann hätten wir das massivere Problem, als wenn wir uns die Patientenseite angucken, wer da sitzt.
Absolut, nur muss man da wieder dann den ersten Satz oder den zweiten, den Sie als zweiten eingewendet haben, ihm zugute halten. Das hat er ja, und da muss man deutlich sagen, im Gegensatz zur AfD, denken Sie daran, wie Höcke den Wahlkampf betrieben hat. Höcke spricht ganz dezidiert, wir werden einige Millionen Menschen verlieren müssen. Damit weiß man, was er meint, nicht ethnisch Deutsche. Und er hat noch ein zweites gesagt, er hat sich ja mit großer Werbe gegen die Kampagne des Mittelstandes für Diversität, ja, für eine Integration von Migranten, die wir brauchen. Also genau in den Bereichen, Pflege etc., wo wir ja große Werbekampagnen der Bundesregierung erleben, dagegen hat sich Höcke dezidiert ausgesprochen. Mhm. Also den Unterschied, das muss man Merz zugutehalten, macht er sich grundsätzlich zu eigen. Aber er reißt eben, und das ist typisch Merz, er reißt in gewisser Weise mit dem Hintern ein, was er davor mühsam aufgebaut hat, in einem unsäglichen Satz, den man rausgenommen dann wieder als die Fundamentalabsage an jede Migration begreifen kann.
Wir haben auf jeden Fall, ich hoffe, das macht Menschen, die Differenzierung wollen, ein Stück weit glücklich, beides dargestellt, was da gesagt wurde. Und wir müssen auch über Weiteres sprechen, Albrecht von Lucke, denn diese verschiedenen Fragen, was das jetzt politisch bedeuten kann und wie schnell das schon relevant werden kann, diese ganzen Wahlfragen. Albrecht von Lucke ist unser Gast heute. Heute Morgen war er noch im ZDF Morgenmagazin. Und ja, die Kollegen vom Fernsehen haben natürlich nicht die Breite, die wir hier anbieten
Deswegen
können.
Bin ich so gerne bei Ihnen.
Ja, also alles, was Albrecht von Lucke nicht im MoMA heute Morgen sagen konnte, kann er jetzt hier sagen. Also nicht alles, lieber Albrecht von Lucke. Wir müssen auch irgendwann die 13 Uhr Nachrichten starten. Aber wir können einiges besprechen und sind ja schon so mittendrin in der politischen Gesamtlage jetzt nach den Landtagswahlen. Wir haben jetzt viel über die Union gesprochen, die ja gerade so einen gewissen Lauf hat, aber natürlich auch einige schwierige Fragen jetzt zu klären. Die SPD hat auch einige schwierige Fragen zu klären, allerdings keinen Lauf dabei. Mhm. Und generell ja auch die Ampel insgesamt. Es gab jetzt gerade schon mal so vorab das Raunen, der Koalitionsausschuss nächste Woche sei abgesagt. Mhm. Und daraus ziehen ja viele schon so die Analyse, die Erkenntnis, die haben sich offenbar nichts mehr zu sagen.
Das muss man auch so sehen. Ich meine, gucken wir uns die Äußerungen der letzten Tage an. Und da ist eine Partei, die fast ein bisschen manchmal vielleicht zu sehr in der Abseite rangiert. Man könnte aber auch sagen, es ist eben der Schwanz, der schon seit 3 Jahren mit dem Hund wedelt. Die Partei, in der am meisten die Angst umgeht. Und das ist die FDP. Mhm. Man muss sich das nochmal bewusst machen. Es ist ein Mann wie Herr Kubicki. Immerhin Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Also eigentlich ein parteientobenes Amt. Der Mann hat übrigens nie ein Regierungsamt angenommen. Dafür sitzt er viel zu gerne in Talkshows und da macht er dann ein Stück weit.
Hat er nicht in Schleswig-Holstein mal?
Ich wüsste nicht, dass er Minister war. Mhm. Können wir gerne einen Check vielleicht.
Nächste
ich wüsste
Frage,
es nicht, meines müssen, Wissens ja. nicht. Aber ich glaube, er ist auch sehr gerne Anwalt. Bestimmt auch gut. Und er ist ja auch ein sehr jovialer Mann. Aber wenn ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages sagt, wortwörtlich, diese Koalition hat keine Legitimation mehr. Als jemand, der eigentlich dem Wohl und Wehe nicht seiner FDP verpflichtet ist, sondern dem Lande, dann ist das eine Aussage, die natürlich eigentlich zum Ausdruck bringt, wir haben fertig. Und dieser Zug ist in der FDP massiv. Und ich sagte ja vorhin schon, Christian Lindner, auch das bemerkenswert, nimmt die ganze Kaskade der Eskalation in der Migrationsfrage auf, sagt, die Leute haben die Schnauze voll. Von uns meint er damit. Und aber um es konkret zu sagen, er meint damit natürlich nur Grüne und SPD und nimmt die Flanke Migrationsdebatte auf, um genauso massiv zu sagen, wir machen das alles nicht mehr mit. So, dann wortlich, woran liegt das? Bei der FDP geht die Angst um. Sie hat 1% in Thüringen und Sachsen erzielt. Sie hat eine Wahl in Brandenburg vor der Brust, bei der sie ja zumindest vielleicht hoffen kann, mit 2%, und das ist ja eine Farce, schon wieder ein bisschen Licht zu sehen, sonst rangiert sie bald unter Sonstigen. Und es kommt als letzte Wahl, das haben wir manchmal nicht im Blick, im nächsten Jahr nur eine einzige Wahl zustande, das ist die Wahl in Hamburg. Mhm. Da ist sie schon das letzte Mal nicht reingekommen, sitzt, glaube ich, nur noch mit einem einzigen Abgeordneten drin. Das heißt, die Angst der FDP muss die sein, dass wenn der Niedergang der Ampel stattfindet, und der ist ja quasi in allen Aussagen schon angelegt, die FDP will ihre eigene Wirtschaftskompetenz verstärken gegen das Bürgergeld. Sie sagt auch in der Rentenfrage hat sie riesige Probleme. Und sagt auch gerade in diesen Zeiten, da eine Krise auf uns zukommt, sagt sie, wir müssen die Wirtschaftspolitik völlig neu denken. Gleichzeitig sagt die SPD, wir müssen an sozialdemokratischen Punkten grundsätzlich festhalten, müssen also gerade die Rentenfrage zu einer Entscheidung bringen. Derweil vor allem die Grünen darauf setzen, dass endlich die schwarze Null geändert wird, damit man ökologische Investitionen macht. Auch etwas, wo die FDP gegen alle Vernunft, weil es diese Investitionen braucht. Wir haben es ja gerade von Merz gehört, ohne dass übrigens Merz eine Antwort darauf gebe, dass Schulen marode sind etc. Es ist also eine Lage, in der gar nicht absehbar ist, dass im nächsten Jahr diese Koalition irgendwie zu Kräften kommen könnte. Und da gibt es meiner Meinung nach in der FDP eine ganz klare Haltung. Die FDP will sich schon ein Stück weit präventiv als derjenige feiern lassen, der dieser vermaledeiten Ampelkoalition, die ja tatsächlich auch in Umfragen völlig verloren hat, das Ende macht. Meiner Meinung nach
Glauben Sie, dass es ein vorzeitiges Ende gibt?
Absolut. Ich müsste mich auch fragen. Wissen Sie, müssen Sie doch mal fragen. Ich fordere es ja nicht selbst. Wer bin ich? Ich bin Ari von Lucke. Ich kann es kommentieren. Wobei man sich, ehrlich gesagt, ich will es auch deutlich sagen, man kann auch aus sehr vernunftmäßigen Gründen, und damit meine ich nicht den kleinen parteipolitischen Konsens oder Stil der FDP, man kann aus sehr vernünftigen Gründen die Angst haben, die habe ich übrigens auch, dass wenn es mit dieser Ampel noch so weitergeht ein Jahr, dass ein reines Wachstumsprogramm für die AfD und auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht ist. Aber in der FDP ist es natürlich nur das reine Parteiinteresse, was dahin geht zu sagen, wir können und wollen es auf keinen Fall riskieren, dass wir unter die Räder kommen. Und deswegen ist die Rechnung die, jedenfalls bei Kubicki, sonst hätte er diesen Satz nicht tätigen müssen. Und ich glaube, Miss Christian Lindner hat mittlerweile Schwierigkeiten, irgendwie noch den Laden zusammenzuhalten und eilt zum Teil sogar hinterher. Die Rechnung ist die, wenn wir jetzt noch vielleicht bei 4%, so ist nämlich die Umfrage gegenwärtig, stehen, dann machen wir es jetzt zum Knall. Weil wenn wir es ein Jahr noch laufen lassen, werden unsere Werte in Abgrund stürzen und wir werden nicht mehr rauskommen. Jetzt können wir uns noch als Retter des Landes behaupten, die endlich Grünen und SPD ein Ende gemacht haben.
Aber wenn wir es mal politisch betrachten von den Mehrheiten, den gesellschaftlichen Mehrheiten, die es gibt. Also gehen wir mal davon aus, dieser so gewählte Bundestag, und es gibt ja verfassungsmäßig da sehr hohe Hürden, diesen Bundestag aufzulösen. Der muss eine neue politische Mehrheit finden. Da frage ich mich, wo ist die? Klar, man könnte sagen, eine große Koalition, angeführt von Olaf Scholz, glaube kaum, dass Friedrich Merz das jetzt noch mitmachen würde als Übergangszeit. Eine Jamaika-Mehrheit, da wäre sowieso die große spekulative Frage, auch mit Blick auf die gesamte Wahlperiode, ob wir da eigentlich weniger Konflikte erlebt hätten als in der Ampel.
Das interessiert die Parteien jetzt ja nicht, das aber, muss man leider sagen. Sie interessiert es vor allem, in die nächste Koalition oder in die nächste Legislatur irgendwie zu kommen.
Aber man hat ja auch immer so die Vorstellung, okay, da ist jetzt ganz große Uneinigkeit, die finden nicht zueinander. Mhm. Wenn wir eine neue Wahl haben, dann kriegen wir ein Ergebnis und aus dem kann man dann wirklich eine Regierung aus einem Guss bilden. Und diese Vorstellung, die da, glaube ich, immer dahinter steckt, die würde ich mal in Zweifel ziehen, weil ich fürchte, dass unsere Gesellschaft, und das haben ja die Landtagswahlergebnisse im Osten noch sehr viel mehr gezeigt, als wir das wahrscheinlich gesamtdeutsch kriegen, ja, aber dass die Gesellschaft insgesamt so zersplittert sich darstellt, so unterschiedliche politische Präferenzen hat, ja, dass, glaube ich, ein nächster Bundestag beileibe nicht einfachere Mehrheitsbildung bringt, sondern eher schwierigere. Also ich würde vor der Illusion warnen, dass irgendwas besser wird mit einer entweder neuen Koalition, jetzt mit dem laufenden Parlament, noch mit einer Neuwahl. Also diese Klarheit, die Illusion, wo soll die herkommen?
Die Illusion habe ich nicht, wobei ich ehrlicherweise schon sagen muss, viel tiefer als diese Ampel kann man nicht sinken, um es deutlich zu machen. Die Werte sind so desaströs und sie sind auch diese drei Parteien in der Anlage. Und übrigens, ich habe das früh geschrieben, in der Anlage schon von Anfang an, maßgeblich durch die FDP, die eine Steigerung auch ihres Antikurses gehalten hat. Anfangs wollte Lindner in der klassischen FDP-Position ein Korrektiv sein. Mittlerweile sind Äußerungen wie von Herrn Giraray, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko in diesem Lande, gang und gäbe. Ist eine und Kubicki ist nur der Vorreiter und die Avantgarde dieser absoluten Absage eigentlich an Grüne und SPD. Eine völlige Negierung, wo eine Radikalisierung des Anti stattgefunden hat. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Es ist doch ganz klar, Sie haben ja völlig recht, auch ein Friedrich Merz, der die gleiche Absage tätigt an die Veränderung der Schuldenbremse, an die Veränderung der schwarzen Null, wird die Investitionsprobleme alle erben. Mhm. Und es ist natürlich klar, auch gerade, was ich vorhin sagte, unter der Reduktion der Koalitionsmöglichkeiten durch Markus Söder wird die Koalitionsbildung enorm erschwert. Und es kommt noch ein zweites hinzu. BSW und AfD werden gewaltig wachsen. Wir haben im BSW eine neue Kraft aller Voraussicht nach. Also die populistische Fraktion ist umso größer. Nur, das ist nicht die Rechnung, und darum ging es mir jetzt dazu, das ist nicht die Rechnung, die die Parteien gegenwärtig aufmachen. Die FDP hat ein einziges Ziel nur noch, das ist ganz ersichtlich. Und Kubicki bringt es ja mit seiner Äußerung auf den Punkt. Wenn man der eigenen Koalition die Loyalität völlig entzieht, die Legitimation verloren, dann zeigt das nicht, dass man ein Interesse am Staat oder an dieser Koalition hat, sondern eigentlich nur am Überleben seiner eigenen Partei. Das ist aus reiner Parteiräson nachvollziehbar, hat aber mit dem, was diese Partei für sich oft reklamiert, der Staat kommt an erster Stelle, erst Deutschland, dann die Partei, nichts zu tun. Und das ist die Logik. Die Logik, die momentan inhärent ist, ist eine, die so zur Eskalation treibt, dass es wirklich mit dem bösen Satz, die Ratten versinken, verlassen das sinkende Schiff, die Angst gibt, wir gehen alle mit diesem Tanker unter. Und das ist die Lage und insofern glaube ich, fruchten unsere Argumente hier nicht. Das interessiert nicht. Und es kommt noch ein zweites hinzu, wir müssen über die SPD natürlich auch reden. Ja. Die SPD, und das Lustige ist, wir haben drei Ultimaten, die im Raum sind. Das erste Ultimatum war, das sprachen wir in der letzten Take da drüber, das Ultimatum, das Friedrich Merz stellt. Mhm. Also.
Mit Blick auf die Migrationspolitik.
Friss oder stirb, Koalition, nimm die Härte unserer Koalition, also unser Abschiebe- und unser Abschottungspolitik, ungeachtet der Frage, ob sie verfassungsrechtlich, nimm sie an oder wir sind raus. Und dann habt ihr den schwarzen Peter bei der Brandenburg-Wahl. Das zweite Ultimatum ist aber ironischerweise, ich habe es gesagt, eines der FDP, die sagt, wenn die Koalition jetzt unsere neue Wirtschaftspolitik und auch die Migrationspolitik nicht übernimmt, dann sind wir raus. Dann ist die Koalition am Ende. Das hat jetzt kommt die dritte dazu, die ist hoch bemerkenswert. Die ist von Herrn Woidke.
Der Ministerpräsident
von Brandenburg. Der macht nämlich seinem eigenen, das ist ja ein ungeheurer Akt. Woidke, der es mittlerweile nicht mehr zugelassen hat, dass sein eigener Kanzler wohnhaft in Potsdam, also mitten in Brandenburg, überhaupt Wahlkampfauftritte in Potsdam macht. Der hat dem Kanzler, wie auch Frau Esken sowieso, untersagt, überhaupt nur in Brandenburg auszunehmen. Persona non grata gewissermaßen der Kanzler. Sie sollen sogar nicht mehr in Talkshows gehen. Dieser Woidke geht jetzt so weit, in völliger Abkopplung von der Bundespolitik, weil er darin zu Recht den großen Wahlverliererposten sieht. Er sagt, wenn die brandenburgische Bevölkerung mich am 22. September nicht zur stärksten Kraft in Brandenburg macht, also noch vor der AfD, ultimativ, dann bin ich weg. Ja. Und das ist natürlich, wäre im der Verlust von Brandenburg, als dem roten Brandenburg, das von Stolpe und anderen an, von 9 ab Platz 6 Stolpe, die der Hort überhaupt des Sozialdemokratischen in der Post-DDR gewesen ist, also in einem der neuen fünf Länder. Wenn das eintritt, Wäre das ein solcher Schlag ins Kontor für die SPD?
Aktuelle Umfragenlage, gerade heute rausgekommen, 23% SPD, 27% AfD. Ja. Beide Parteien haben jetzt nochmal zugelegt, zulasten
sogar die AfD
anderer.
Auch, genau.
Genau.
Ja.
Interessant ist aber natürlich auch da, vielleicht wird das die SPD dann durchaus doch noch retten. Dietmar Woidke hat es gesagt, dass er dann persönlich nicht mehr antritt. Aber es ist ja, wenn die SPD, und so sieht es im Moment aus, klar zweitstärkste Kraft wird, dass sie dann eine irgendwie geartete, zusammengeschusterte Koalition anführt, ergo unterm Strich SPD-Ministerpräsident. Vielleicht reicht das ja schon.
Das weiß ich eben nicht. Es wird die SPD nicht beruhigen. Und ich sehe, und das macht es ja so spannend, die SPD nimmt doch auch die Absatzbewegung wahr. Und das Erstaunliche ist, ist ja nicht Woidke allein. Wenn Sie die Äußerung von Lars Klingbeil und Kevin Kühnert, das ist das Gespann, was diese Partei faktisch leitet. Frau Eisesken ist nicht die Strategin. Die beiden in engster Kooperation haben sich hochgradig vom Kanzler nach der letzten Wahl abgesetzt. Sie haben deutlich gemacht, dass auch Olaf Scholz maßgeblich verantwortlich ist für die miserablen Werte, dass er endlich Farbe bekennen muss. Auf die Frage direkt an Klingbeil gerichtet, ist das der nächste Kandidat? Stehen Sie quasi hinter ihm? Kam großes Beschweigen. Das heißt, die Überlegung, im Wissen darum, welche Absatzwilligkeit bei der FDP herrscht, dass über die Überlegung der SPD, was machen wir eigentlich für den Fall, dass es tatsächlich schnell zu neuen Wahlen kommt, ist absolut im Raum. Und dann würde ich Kubicki leider sogar, nicht leider, da hat er recht, wenn er sagt, es spricht wenig dafür, dass der nächste Kanzler Olaf Scholz hat. Ich würde sogar so weit gehen, dass dann der Turnaround kommt. Die SPD wird aus reinem Selbsterhaltungswillen, wenn es zum Knall kommt, nicht Olaf Scholz als nächsten Kanzlerkandidat aufstellen können, sage ich sogar.
Aus ja, Sorge, aus ja Sorge um gesagt.
Die SPD. Das hat
ja,
gar nicht,
die Parteiführung hat das gesagt.
Ja. Ach, das hast du doch längst wieder kassiert. Wenn da der Moment eintritt und es zu schnell Neuwahlen kommt, wird die Frage sein, wer kann auch nur ein bisschen Kamala Harris Momentum erzeugen. Und das muss gar nicht Pistorius sein, weil natürlich ein Mann wie Pistorius, der auf der Kriegs- und Friedensfrage so für Linke nicht wenig akzeptabel ist, vielleicht ist es sogar Lars Klingbeil selber, dessen Werte nämlich weit, weit besser sind als die von Scholz und der noch ein Stück weit sogar die Generationskarte spielen könnte. Es ist auch wirklich, muss man ja leider sagen, es wäre ein Spiel mit dem Untergang.
Ja.
Diesen Kanzler zum gegenwärtigen Zeitpunkt nochmal aufzubieten, das wäre schon ein Akt, den
ich
erstmal eine Partei aufbieten.
Ich stelle mal ein Gegenszenario auf, wohlwissend, dass das im Moment nicht ganz so wahrscheinlich erscheint. Aber wir sprachen ja über die Union und darüber, wie Söder schon wieder stichelt, wie Merz von Ehrgeiz geplagt ist, natürlich auch in diese Rolle zu kommen. Möglicherweise ist der lachende Dritte Hendrik Wüst, kann sein. Kann aber auch sein, dass sie sich auf einen der beiden festlegen, was aber im Moment nicht unwahrscheinlich erscheint, dass die Union ein ähnliches Gewürz hinlegt um diese Führungsfrage, wie beim letzten Mal. Und dann kann möglicherweise ein Olaf Scholz einmal mehr der lachende zweite, dritte sein.
Ja, der dritte wird er vielleicht sein, aber der Witz ist doch der, und an dem Unterschied kommt die SPD nicht vorbei. Scholz wurde nur deshalb Kanzler, weil zwei Kandidaten fundamental versagt haben. Laschet obendrein kaputt gemacht durch Markus Söder, wie ich vorhin erklärt habe. Zweitens Baerbock mit plagiiertem Buch und gefaktem Lebenslauf. Und das war der Grund, warum auch Scholz, den man ja damals noch gar nicht in dem Maße kannte, übrigens mit einer ganz guten Werbekampagne sogar, mit wenigen Slogans, zu einer gewissen Projektion, Respekt genau und Solidarität oder irgendwie, zu einer Projektionsfläche für solides, ganz bewusst, solides, verlässliches Regieren wurde. Der Lack ist nach diesen drei Jahren ab. Dieser Olaf Scholz startet, um ein lustiges Wort von Habeck zu bringen, das auch natürlich grotesk war, nicht als der Einwechselspieler. Also Habeck sagte doch so schön, wenn wir jetzt antreten, ist es wie ich antreten muss, dann ist es wie ein Einwechselspieler beim Stande von 0-4 zu bringen. Aber er hat da unterschlagen, dass er natürlich auch nicht ganz unerheblich für die nicht ganz schlechten, nicht ganz guten Werte der Grünen sind, durch manches, was er nicht so gut über die Bühne gebracht hat. Bei Scholz wäre es eher ein 0-5. Und man würde denjenigen, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, nochmal antreten lassen. Das ist die Lage. Das heißt, Friedrich Merz könnte so viel falsch machen. Obendrein ein letztes in einem Land, das weit mehr, wir haben es ja gerade diskutiert, weit mehr nach rechts gerutscht ist. Nein, Scholz wäre, hart, ich lege mich fest, wäre in gewisser Weise als nochmaliger Kanzlerkandidaten in Kürze ein Sargnagel. Das wüsste die SPD auch, deswegen muss sie sich nach etwas anderem umsehen.
Albrecht von Lucke ist mein Gast und wir haben natürlich eine ganz wichtige Frage. Also klar, wer Bundeskanzler würde, ist wichtig, aber die Imagekampagne von Rheinland-Pfalz. Wir haben jetzt Erkenntnisse. Vielen Dank an Heike Bredow, die Redakteurin heute, die das knallhart recherchiert hat. Es gab da mal offenbar die Idee zu sagen, shoppen, also Wein shoppen, statt einkaufen. Und dann hat sich aber die lokale Wirtschaft irgendwie gemeldet und gesagt, aber wir wollen doch auch, dass die Leute einkaufen. Deswegen hat man gesagt, shoppen und shoppen. Ich frage den gebürtigen Rheinland-Pfälzer, Albrecht von Lucke, ist das ein schönes Duo?
Es ist aber witzig, es spielt natürlich der Shoppen in Rheinland-Pfalz und gerade in meiner Heimatstadt Ingelheim, der Rotweinstadt, eine Riesenrolle. Aber wenn man sich dafür vorstellt, dass diese Kampagne 13 Millionen für die ungeheuer bedeutsame Kreativagentur, sind ja die Kreativen, wir wissen,
Scholz
and Friends bringt, ja. Die natürlich sich quasi selber Scholz und Schoppen und, ja, das ist also quasi, da mussten die nicht weit denken.
Also und Scholz und Friends, das ist nicht ein anderes Wort für die Ampel. Ne?
Das ist eine Agentur, nein, ja. Durchaus nicht, aber man muss sich bewusst machen, dass eben von daher könnte man, das ist eine gute Assoziation, aber dass man sich da fragt, in dem Streit shoppen statt shoppen und unshoppen, also da sieht man, wie schwer es doch offensichtlich Ländern fällt, die Kreativität zu entwickeln, die man sich wünschen würde.
Also wir haben ja gleich weiter gefragt, mein Heimatland Niedersachsen, ich glaube, da wurde das einfach wahrscheinlich im Vorzimmer des Ministerpräsidenten gemacht, ohne Agentur, denn da kam heraus Niedersachsen, klar.
Ja, und ja. Rheinland-Pfalz war Gold im Gespräch. Rheinland-Pfalz, Gold. Also ja. Offensichtlich, das Schöne ist, Gold Rheinland-Pfalz, klar Niedersachsen, sie lernt. Die großartige, sie angeht. Offensichtlich scheinen diese Bundesländer der Meinung sein, man kann eigentlich der Bevölkerung noch ein einziges Wort zumuten und dann ist auch mehr nicht drin. Ist schon grotesk. Da ist man dann wieder fast glücklich, dass unser Land Berlin, ja, oder das Land Berlin, das heißt unser, eben so ein paar Worte dann noch gefunden hat, weil wir am Anfang diskutiert haben.
Das ist wahr. Albrecht von Lucke, jetzt haben wir schon über so viele wichtige Fragen gesprochen. Wir haben im Prinzip noch so 2 Minuten, um
was?
Auf eine.
Was? Ja, dann müssen wir das schnell machen.
Ja,
das
ist Frankreich. Ja, Frankreich, auch mal gute Nachrichten. Frankreich hat jetzt bald wieder einen Premierminister, Michel Barnier, den wir kennen aus dem Brexit-Verhandlungen. Früherer EU-Kommissar, gehört zur konservativen Parteienfamilie und soll interessanterweise, Macron hat wohl die Idee, dann eher rechts und rechts der Mitte im Parlament die Stimmen einsammeln, damit es funktioniert mit Mehrheiten.
Ja, da müssen wir es kurz machen. Es ist der pure Aberwitz und das Schöne ist, dann kann man doch wieder in gewisser Hinsicht sich an unsere so solide, bodenständige Regierung mit jedenfalls diesem Kanzler, der zu solchen Extravaganzen wie Macron nie in der Lage wäre, fast freuen. Man muss sich erinnern, Macron hat das Land in eine Wahl getrieben, in der Erwartung, die Leute würden ihm alle noch einmal nach den verheerenden Europawahlen zufliegen. Daraufhin hat die Linke klar gewonnen. Eine sich schnell.
Na ja, klar auch nicht. Also.
Immerhin hat sie deutlich, sie hat gewonnen. Sie hat, aber sie hat vor allem Le Pen eindeutig geschlagen. Die große Sorge war die, dass Marine Le Pen quasi in einer Wolte an die Macht kommen könnte. Mhm. Macron glaubte, er alleine könne sein Lager zusammen zu Wege bringen. Die Linke hat gewonnen. Ein Bündnis, kurzerhand gefolgt, als Volksfront gebildet. Und was ist jetzt die Konsequenz? Der allmächtige, nun anders als bei uns ausgestattete Emmanuel Macron, ist der Meinung, ein Konservativer, ein Republikan. Barnier, der ehemalige Mr. Brexit, durchaus ein sehr gestandener Politiker, der ältestdienende mittlerweile, er soll jetzt zur Rettung vor allem von Macrons Rentenformel und Rentenprojekt das Land aus der Krise bringen und gewissermaßen von rechts das Land führen. Und was ist die Konsequenz? Le Pen reibt sich die Hände. Sie ist an dieser Regierung indirekt beteiligt. Sie wird benötigt zu Beschlüssen. Sie muss bei allen Gesetzen mit ins Boot. Das heißt, ein Stück weit hat Macron das bereits vorweggenommen, was er eigentlich bei der nächsten Wahl verhindern wollte, nämlich die Regierungsbeteiligung von Marine Le Pen.
Albrecht von Lucke, mit dieser Einschätzung zu den Themen des Tages, mit vielen Einschätzungen, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier heute bei uns.
War mir eine Freude, wie immer, lieber Herr Frenzel.
Ebenso.